Ostbungel berichtet über seinen verschlungenen Pfad in Richtung eines Lebens zum Wohl aller Wesen. Dies ist die 15. Szene mit dem Titel Wohnen im Altauheim. Das Altauheim war eine Gaststätte, ein Speiselokal, wie auf dem Schild außen an dem Gasthof anstand. Aber es war eben kein Restaurant, wo man nur zum Essen hingeht. Es war ein Wirtshaus der guten alten Art. Es machte am späten Vormittag auf und es schloss zur Polizeistunde, also um 1 Uhr. Außer manchmal, an Fasching beispielsweise. Der Wirt hieß Helmut und hatte an gleicher Stelle früher einen Edeka-Laden gehabt, ungefähr 300 Meter von unserem Haus. Natürlich gingen wir früher dort nicht zum Einkaufen, es gab ja viel nähere Läden. In der Tat war die Konkurrenz damals recht groß. In den 70er Jahren änderte sich das allmählich, der Laden rentierte nicht mehr und Helmut sattelte um auf Gastwirt. Der ehemalige Edeka-Laden wurde umgebaut und erhielt den Namen Altauheim. Gaststätten mit Alt und dem Ortsnamen danach waren damals gerade Mode und relativ dunkle Gaststätten waren auch gerade Mode. So war das Altauheim innen relativ dunkel. In der Küche stand Helmuts Frau und kochte. Es gab dort leckere Speisen. Filetsteak California beispielsweise. Oder Hasenfuß. Der hieß zwar Hasenkeule, ich bestellte aber immer Hasenfuß. Es war die Art traditionelles Lokal, wie man es heute eigentlich nicht mehr findet, außer vielleicht in Bayern. Ein Gasthof, in dem die Inhaber nicht nur ihren Job machten, sondern wo ihre Tätigkeit sowas wie ihre Berufung war, ihr Leben. Helmut und seine Frau hatten kein Wohnzimmer und keine eigene Küche. Oder falls sie doch eine hatten, benutzten sie dieselbe nicht. Sie lebten im Gasthof. Man ging morgens in die Wirtsstufe, machte sauber, dann kamen die ersten Gäste. Selbstverständlich aßen die beiden auch in ihrer Gaststätte. Hatte Helmut vormittags etwas zu erledigen, dann war seine Frau hinterm Tresen. Abends, wenn mehr Kundschaft da war, wurde noch eine Bedienung dazugerufen. Und abends, wenn die Kneipe schloss, ging Helmut zu Bett. Wohnen und Arbeiten war noch eins, so wie heute nur noch in sogenannten unterentwickelten Ländern, so wie früher überall. Wer Wirt war, war Wirt und hatte keinen 8-Stunden-Tag, sondern arbeitete, wenn eben Arbeit anfiel. Und wenn die Kunden am Tresen waren, wurde eben ein Schwätzchen mit ihnen gehalten. Genauso wie auch der Krämer, der Schuster, der Sattler ihre Arbeit taten, wenn Arbeit anfiel und sie frei hatten, wenn nicht zu arbeiten war. So wie das früher eben war. Das Altauheim war noch etwas Traditionelles, etwas zum Wohlfühlen. Ich hatte 1975 geheiratet und in den Jahren 75 und 76 waren meine Töchter zur Welt gekommen. 1978 war meine Mutter gestorben, die mit uns im Haus gewohnt hatte und die eigentlich als Babysitterin vorgesehen war. Die zweite Hälfte der 70er Jahre, wenn man so will, seit Gründung des Altauheim, waren eine sehr ungünstige Zeit für mich. Ich hatte Anfang 75 geheiratet, aber sofort nach der Eheschließung stellte sich dies für mich als ein falscher Schritt heraus. War Eleonore vor unserer Hochzeit gewöhnlich lieb und freundlich zu mir, so empfand ich das danach als völlig anders. Schon am Tag unserer Hochzeit hatte sie sich bereits an mehrere Absprachen nicht gehalten. Es war für mich fast so, als sei ich umgarnt worden und mit der Hochzeit in einem Spinnennetz gefangen. So jedenfalls fühlte es sich für mich an. Gleichzeitig ging meine Zukunftsperspektive der frühen 70er Jahre zu Ende. Hatte sich mein Engagement für die Stiefografie, die rationelle Stenografie, anfangs sehr gut angelassen. So ging inzwischen alles Mögliche schief. Die Auskünfte von Helmut Stief über die aktuelle Verbreitung der Stiefografie waren bestenfalls Wunschdenken, Verblendung. Damit war auch dem von mir gegründeten kleinen Verlag, der Gunkel & Co. KG, der Boden entzogen. Dazu kam noch berufliche Enttäuschung. Das Studium Jahre zuvor ging easy, locker. Doch das Referendariat gestaltete sich als schwierig. Meine Ansprüche an die Institution Schule waren völlig andere als diejenigen sowohl der Schülerinnen als auch der Kolleginnen. War mein eigenes Schulbild von einem, man kann sagen, bürgerlichen Bildungsideal bestimmt? So erschien mir das emanzipatorische Bildungsideal, wie es dem Geist, dem Zeitgeist entsprach, in der Realität leider vorwiegend von Schlendrian und Leistungsunwillen geprägt. War ich von meinen Stiefografiekursen an meiner Vorstellung angepassten kooperativen Unterrichtsstil gewohnt, so wurden mir im Referendariat Vorstellungen übergestülpt, die unpassend waren oder von mir als so empfunden wurden. Der Leiter des Studienseminars, also unserer Referendariatsausbildung, der meinen Unterricht ganz zu Anfang besucht hatte und dann wieder bei meiner Abschlussprüfung, sagte zu mir, ich sei einer der ganz seltenen Fällen, wo die Referendarsausbildung kontraproduktiv gewirkt habe. Ich weiß nicht, ob die Aussage, einige der ganz seltenen Fälle, stimmt. Aber ich weiß definitiv, dass sie bei mir kontraproduktiv wirkte. Und auch das Klima in meiner neuen Schule, den beruflichen Schulen in Gelnhausen, war damals, in den späten 70er Jahren, entsetzlich. Der Schulleiter schien die Schüler als Gegner aufzufassen, die bezwungen werden müssten. Es herrschte bei einem großen Teil der Lehrerschaft, inklusive eines Teils der Schulleitung, ein Geist, der einem demokratischen Rechtsstaat nicht anstand. Ich hatte dort im sogenannten Deutschen Herbst begonnen, also im Herbst 1977 zur Hochzeit des RAF-Terrors und des Zurückschlagens eines damals noch weitgehend repressiven Staates. In der ersten Woche meiner Arbeitszeit in Gelnhausen war von der RAF ein Flugzeug entführt worden, um die RAF-Gefangenen freizupressen. Mein damaliger Abteilungsleiter hatte folgende Lösung parat. Auf gar keinen Fall auf die RAF-Forderung eingehen, gar nicht erst verhandeln. Die Bundesregierung muss vielmehr der RAF ein Ultimatum stellen. Wenn nicht bis Mitternacht alle Geiseln freigelassen sind, wird stündlich ein im Gefängnis Stammhallen einsitzender RAF-Gefangener erschossen. Ob die schon verurteilt sind oder noch im Untersuchungshaft, von solchen juristischen Mätzchen darf man sich dabei gar nicht stören lassen. Das war der Ton. Der Schulleiter antwortete darauf mit einer anderen Lösung. Die Kerle wollen die RAF-Gefangenen frei bekommen? Können sie haben. Die sollen alle in ein Flugzeug gesteckt werden und nach Entebbe ausgeflogen werden, wo die Geiselnehmer sitzen. Allerdings mit so wenig Treibstoff, dass das Flugzeug über dem Mittelmeer abstürzt. Auf den Einwand eines Kollegen, für solch ein Himmelfahrtskommando fände sich bestimmt keine Flugzeugbesatzung, erwiderte der Chef. Die dürfen das natürlich nicht wissen. Die Anzeigeinstrumente im Cockpit müssen selbstverständlich manipuliert sein. Klar, dabei kommt auch die Besatzung ums Leben, aber Kollateralschaden gibt's im Krieg immer. Hauptsache, das Ziel ist erreicht. Vernichtung der gegnerischen Kräfte. Ich fühlte mich in einer solchen Schule damals nicht wirklich wohl. Man muss allerdings auch sagen, dass dies keine generelle Meinung war. Es gab auch bei den älteren Kollegen herzensgute Menschen. Und in den späten 70er und den 80er Jahren änderte sich das Kollegium relativ schnell. Und die Kollegen mit derartig, sagen wir es ruhig, faschistischen Einstellungen verschwanden allmählich. Während der gesamten 40 Jahre, die ich an der Schule verbrachte, wurde das Schulklima auf allen Ebenen sehr viel besser. Zum Zeitpunkt meiner Pensionierung 2017 war es meinem Dafürhalten nach unglaublich gut. Aber diese Szene spielt in den späten 70er Jahren. Damals jedenfalls war meine berufliche, meine familiäre Situation und auch die Entwicklung im Bereich Typografie miserabel. Und nun war auch noch meine Mutter völlig überraschend mit 56 Jahren gestorben. Ich war verzweifelt. Aber es gab das halt auch an. Bier, Wein, Weltflucht. In dieser Zeit bin ich tatsächlich in den Alkohol geflohen. Der Alkohol war meine Zuflucht. Alkohol war schon vorher ein immer mal auftretendes Problem, aber jetzt wurde es zum bestimmenden, zum alles überschattenden Problem. Auch wenn in meiner Verblendung mir damals Bier und Wein wie ein Rettungsanker vorkamen. Dann, Anfang der 80er Jahre, war Eleonore auch noch berufstätig. Der Haushalt litt darunter. Ich war aus meiner Kindheit ein hohes Maß an Ordnung gewohnt. Als ich Kind war, hatte alles seinen Platz. Mein Vater war schließlich blind und musste die Sachen finden können, ohne hinsehen zu müssen. Also stand jeder Stuhl genau dort, wo er hingehörte. Keine Blumenvase stand an einer unvorhergesehenen Stelle. Sie wäre ja sonst von meinem Vater vermutlich umgeworfen worden. Mein Vater konnte daher mit schlafwandlerischer Sicherheit irgendwo hingreifen. Er fand, was er brauchte. Da stand sein Zigarrenkistchen. Er nahm sich eine Zigarre. Der Griff zum bereitstehenden Zigarrenabschneider. Das abgeschnittene Stück wurde in den Aschenbecher gelegt, der auf seinem Platz stand. Der Griff zum Streichholzschachtelhalter. All dies funktionierte. So war ich groß geworden. Sicher war das für den Haushalt eines Nichtblinden übertrieben. Aber Eleonore hat nicht nur kein Verständnis für meine diesbezüglichen Bedürfnisse, es schien vielmehr, als mache es ihr eine diebische Freude, die Dinge jeden Tag woanders abzulegen, zu verstecken, wie ich es empfand. Und wenn ich von der Schule kam und für mich und die Kinder etwas kochen wollte, waren plötzlich Töpfe, Dosenöffner, Kochlöffel, Gasanzünder nicht mehr auffindbar. Meine Lösung hieß Altauheim. Der Tagesablauf war jetzt so. Morgens aufstehen, Körperpflege, Kinder anziehen. Eleonore war schon um 6.30 Uhr aus dem Haus. Ich brachte die Kinder mit dem Auto zum Kindergarten, wo sie pünktlich zur Öffnungszeit um 7 Uhr waren. Ich fuhr von dort aus weiter zur Schule. Ankunft 7.25 Uhr, Unterrichtsbeginn 7.40 Uhr. Die ersten zwei Schulstunden waren die schwersten. Mein Kopf war alkoholbenebelt und schmerzend. Übelkeit, schlechtes Gewissen wegen unvollständiger Unterrichtsvorbereitung. Während der ersten Doppelstunde gab ich den Schülerinnen irgendwann eine Aufgabe. Ich musste erstmal zur Toilette mich übergeben. Danach ging es besser. Bis zur ersten Pause war ich wieder fit. Der übrige Unterricht lief ordentlich. Ich schien die ersten zwei Unterrichtsstunden morgens zur Ernüchterung zu brauchen. An Wochenenden hingegen fehlte mir das und daher war mindestens der ganze Vormittag kaputt. Am Wochenende. Zurück zur Normalzeit, also während der Woche. Nach der Schule war es an der Zeit, die Kinder vom Kindergarten abzuholen. Nach Hause zu gehen hatte keinen Sinn. Dort regierte, so empfand ich es, das Chaos. Also ins Altauheim. Und zwar mit den Mädels. Dort gemeinsames Mittagessen. Danach mit den Kindern Karten gespielt. Irgendwann wollen die Kinder in den Spielraum des Altauheim zum Flipper oder zum Billard oder auch zu einem dieser neuartigen Videospiele. Ich nutzte die Zeit, Klassenarbeiten zu korrigieren. Hatte ja noch nicht allzu viel getrunken. Später gehe ich zu den Kindern, wir spielen etwas im Spielraum oder sitzen am Kneipentisch und spielen Karten. Mitunter malen die Mädels auch etwas oder ich erzähle ihnen Geschichte von Silvester Sansibar mit seiner Seemannsjacke. Geschichten, die ich mir selbst ausgedacht hatte. Mitunter erzählte auch Kohl Rübchen ihrer ein Jahr jüngeren Schwester Steffi diese Geschichten. Inzwischen sprach ich mit meiner üblichen Beständigkeit dem Bier oder dem Wein zu. So gegen 18.30 Uhr gab es Abendessen, selbstverständlich im Altauheim. Zwischen 20 und 21 Uhr kam Eleonore von der Arbeit und holte die Kinder ab. Ich zog jetzt vom Esstisch an den Tresen um. Um 1 Uhr machte Helmut das Altauheim zu. Um 1:30 Uhr werde ich ins Bett sinken und wie ein Bewusstloser bis 6 Uhr schlafen. Dann wird ein genauso trostloser neuer Tag auf mich warten. Kopfschmerzen, wenn ich wieder mal vergessen habe, gleich beim Zubettgehen noch schnell 2 Paracetamol zu schlucken. Eleonore hat mir einmal vorgeworfen, innerhalb von 3 Jahren 100.000 Mark ins Altauheim getragen zu haben, was etwas mehr als mein Nettoverdienst in dieser Zeit, in diesen 3 Jahren war. Ich habe nachgerechnet und muss zugeben, dass das stimmt. Meine Mutter hatte einige Ersparnisse für ihre alten Tage und ich habe sie alle versoffen. Naja, der Helmut, der Kneipier, wollte schließlich auch leben. Wie ich da überhaupt wieder rausgekommen bin, wollte er wissen. Die Antwort findet ihr in der Szene oder vielleicht grün.